Nee, mein Plan A war, Medizin zu studieren. Und als das nicht hingehauen hat, habe ich mich kurzerhand für Schulmusik beworben. Und da hatte ich mich auch erst auf Bio und Musik beworben und habe das auch bekommen und habe mich dann aber kurzerhand umentschieden, weil es nur so wenig Bio-Plätze gab. Und ich dachte, na, ich studiere ja eh nochmal Medizin. Dann kann ich jetzt erst mal Geschichte lernen. Ja, und dann habe ich angefangen, dort zu studieren. Und Chorleitung war für mich immer das, ich dachte, das schaffe ich eh nicht. Also ich habe sehr gerne im Chor gesungen, sehr viel in Chören gesungen. Aber mein Eindruck war immer, dass man dafür genial sein muss und dass ich das nicht bin. Und dann habe ich im Schulmusikstudium eben meine ersten Berührungspunkte mit Chorleitung gehabt. Und nach meiner ersten Choreinstudierung, die ich in Schulmusik machen musste, ist meine Dozentin auf mich zugekommen und hat gesagt, also sie hatte auch überhaupt keine Zeit, sie ist nur so an mir vorbeigelaufen. Du bist schweinebegabt und sie weitergelaufen.
Herzlich willkommen im neuen Jahr und damit auch herzlich willkommen zur 5. Folge des Interview-Podcasts Wie übt eigentlich des Blogs What is Practice? Heute mit der Dirigentin Franziska Kuba. Auf Franziska bin ich im letzten November aufmerksam geworden. Da stand sie gemeinsam mit zwei anderen Dirigentinnen im Finale des Chordirigentinnenpreises und gewann den Publikumspreis. Im MDR erschien daraufhin ein Interview mit ihr, welches ich fasziniert las. Denn sind wir ehrlich, die Frage, wie eine Dirigentin oder ein Dirigent sich auf Proben und Konzerte vorbereitet, dürfte sich gewiss ein jeder von uns bereits mal gestellt haben. Grund genug, um in dieser Folge der Frage mal auf den Grund zu gehen. Am Anfang hat es etwas gedauert, bis es geflowt hat zwischen uns. Wahrscheinlich war meine Vorab-Info 3 schnelle Fragen zum Warmwerden etwas zu präzise. Nach ein paar Minuten lief es dann aber. Dass unser Gespräch schnell noch viele weitere Dimensionen ihres Berufsalltages öffnete, lag sicher auch an der unglaublich offenen und neugierigen Art von Franziska. Kein Wunder also, dass sie gerade auch eine Promotion anstrebt und ursprünglich eigentlich Medizin studieren wollte. Wir haben über die Wichtigkeit von Vorbildern gesprochen und darüber, dass sie sich mit dem Begriff jedoch etwas schwer tut. Besonders schön fand ich, mit welcher Offenheit Franziska über ihre Schwächen sprechen kann, ohne dabei schwach zu wirken. Im Gegenteil sogar. Sie scheint daraus Kraft und Energie zu schöpfen, noch mehr an ihrer Passion, dem Chordirigieren, zu arbeiten. Und dann, als am Ende des Interviews alle Fragen gestellt waren, haben wir noch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, quasi off the record. Dieser Teil ist besonders offen und ehrlich und ich bin gespannt, wie ihr ihn findet. Aber zunächst zum Interview mit Franziska. Die erste Frage, mit der es immer losgeht, heißt, vervollständige folgenden Satz. Üben heißt für dich?
Das ist zum Warmwerden.
Was Leichtes zum Reinkommen.
Also mir kamen 2 Sachen in den Sinn. Erstens, üben heißt für mich Stress. Und üben heißt für mich Entspannung.
Okay, und wie löst du diesen Gegensatz auf?
Der wird sich, glaube ich, niemals auflösen, kann ich mir nicht vorstellen. Also in Zeiten des Lockdowns ist üben für mich Entspannung. Und in Zeiten von, ich renne von einem Termin zum nächsten, ist üben für mich Stress.
Aber das heißt dann, du meinst damit zeitlichen Stress und nicht irgendwie Stress im Sinne von, okay, ich habe irgendwie einen Berg voll Arbeit und weiß nicht irgendwie, wie ich das angehen kann.
Naja, also ich denke mal, wir werden darauf noch kommen, aber ich finde, dass beim Üben, also wenn ich mit Zeit und Entspannung ans Üben gehen kann, dann ist das die absolute Entspannung, weil dann gehe ich da ran und dann übe ich meine Sachen, dann bereite ich mich vor, dann das macht mir Spaß, das ist genau das, was ich gerne mache. Ja, ich freue mich dann darauf, so ein Stück so kennenzulernen. Wenn ich weiß, ich muss die Partitur lernen, und zwar die bis morgen und die bis übermorgen, und in einer Woche ist das Konzert und 2 Wochen später ist das Konzert und ich habe noch nichts dafür gemacht, dann bedeutet das, ich muss irgendwie in den 2 Stunden, die ich habe, alles unter einen Hut kriegen. Und dann kann es eben auch zu Stress ausarten, weil ich nicht mehr auf die Art und Weise üben kann, wie ich es eigentlich gerne mache.
Mhm. Ja. Das leuchtet ein, ja. Die zweite Frage. Welche Musik, Album oder Künstler läuft denn bei dir gerade in Dauerschleife?
Also, in Adventszeit lief das Weihnachtsoratorium.
Ein Klassiker.
In einer Aufnahme, die ich sogar als CD habe, vom Monteverdi-Chor. Und ansonsten läuft hier, ich höre nicht so viel Musik. Ich höre, wenn dann nur gezielt Musik und dann eben meistens Sachen, die ich kennenlernen möchte. Wenn ich selber was anmachen darf, weil ich gute Laune haben möchte, dann mache ich Deine Freunde an.
Deine Freunde, heißt die Band?
Deine Freunde, ja. Kennst du das nicht?
Okay. Nee, das kenne ich nicht. Was ist das?
So eine Kinder-Hip-Hop-Band.
Ah, okay.
Solltest du dir unbedingt anhören. Das ist wirklich richtig cool.
Hausaufgaben. Bom, digge, 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 bom, digge, bar. Die Hausaufgaben sind schon wieder da. Und ich wollte sie ja machen, aber komm nicht mehr klar.
Aber heißt das dann, dass du quasi Musik immer mit so einem professionellen Ohr, also mit unter so einem beruflichen Aspekt hörst und sagst, okay, ich höre jetzt das und das Stück, das und das Werk an, um mich vorzubereiten auf das Konzert in, weiß ich nicht, 3-4 Monaten? Oder ist es quasi auch schon so, okay, ich höre mir das auch an, weil ich es schön finde und uns Spaß macht, mir einfach nur anzuhören und es zu genießen auch?
Also es gibt ganz wenig Stücke, die ich mir anhöre, um es zu genießen. Und ich glaube nicht, dass ich meine Ohren ausstellen kann. Also ich habe selten, lange schon nicht mehr Stücke gehört, ohne, also mit so einem Gefühl von, ich höre das jetzt aus Entspannung und weil ich das so schön finde.
Aber hörst du absolut, dass du dann immer quasi dann auch automatisch, ne?
Nee, ich höre nicht absolut.
Mhm. Okay. Ja, aber sehr interessant. Also es ist zum ersten Mal, dass ich einen Musikerin höre, die sagt, ah, okay, ich habe Musik so einen professionellen Bezug dazu nur und nicht dieses Genießerische und mache mir abends eine CD.
Das stimmt. Also ich finde, das muss man ein bisschen differenzieren. Ich habe noch nie in meinem Leben viel Musik gehört. Ich habe als Kind, also als ich Teenager war, habe ich Heavy Metal gehört. Aber sonst habe ich nicht viel Musik gehört. Genau, wir haben auf Autofahrten früher, haben wir so Helge Schneider oder sowas gehört, aber da habe ich immer nur gehört, weil die anderen das gehört haben, nicht weil ich das anmachen würde. Also ich habe nie viel Musik gehört, das habe ich einfach nie gemacht. Ich habe Musik aktiv gemacht und wenn ich das mache, ist das jedes Mal ein Genuss. Also das ist zwar meine Profession, aber ich mache das ja auch. Also das ist ja jedes Mal für mich, oh, ja, so Seele. Also es hat ja nichts mit, ja, also ja, ich höre halt nicht so gerne Musik, aber ich mache sehr gerne Musik.
Dann ist die nächste Frage wahrscheinlich auch eher was du überhaupt gar nicht dann beantworten kannst. Die wäre nämlich dann, ob es eine CD oder eine Künstlerin gibt, wo du sagst, die hat mich für mein musikalisches Werden irgendwie sehr stark geprägt.
Doch, das gibt es.
Ja, was wäre das denn?
Ja, das ist von Cantus Köln, so eine alte Musikgruppe. Eine Aufnahme von Membra Jesu Nostri von Dietrich Buxtehude. Die habe ich gehört eine Zeit lang ganz viel und habe angefangen zu heulen. Also ich habe auch eine ganz tolle Musikanlage für alte Musik. Mhm. Und wenn ich diese Aufnahme anmache, dann kommt alles in Wallung, weil das so fantastisch ist und so traurig und so berührend.
Na schön. Also doch was Genießerisches ja doch dann fast schon, oder?
Ja, genau. Diese eine Aufnahme ist ganz besonders für mich, ja.
Na schön. Ja, cool. Das ist doch ein guter Start zum Warmwerden so ein bisschen. In der Vorbereitung habe ich gesehen, dass du jetzt vor allem, als noch Konzerte erlaubt waren, viele Sachen gespielt hast mit Projekten oder mit regelmäßigen Projekten von dir, wie dem Vokalkonsort Leipzig oder dem Corbeau. Daneben hattest du noch, habe ich gesehen, eine Lehrtätigkeit an der Hochschule in Freiburg bis letztes Jahr. Ne? Kannst du es mal mitnehmen in so einen typischen Arbeitsalltag und beschreiben, wie du dich auf ein Konzert vorbereitest mit so einem regelmäßigen Projekt, beziehungsweise wie so ein typischer Arbeitsalltag mit Hochschulkontext und so dann bei dir ausschaut?
Also dadurch, dass die Pandemie jetzt schon 2 Jahre läuft, ist es für mich total schwierig, so einen Alltag zu rekonstruieren. Mhm. Und wenn ich jetzt an das letzte halbe Jahr denke, also von Juni bis November, in November durfte ich sehr, sehr viel arbeiten, dann gab es keinen Alltag. Es gab keinen Alltag. Ich bin halt aufgestanden und wusste, so wie ich das vorhin auch schon beschrieben habe, ich bin 2 Tage in die Probe, da muss ich Folgendes proben. Wie viel habe ich mich dafür schon vorbereitet? Wahrscheinlich nicht so viel im letzten halben Jahr, weil es einfach nicht ging. Und dann habe ich das so abgearbeitet, dass ich irgendwie immer das, was als nächstes ansteht, dass ich das irgendwie in den Griff kriege. Genau. Aber es war, ich war auch auf einer Million Projekten. Ich war so viel unterwegs in dem letzten halben Jahr, dass ich ja auch gar nicht so viel Zeit hatte für Kobo und Vokalkonsort, ehrlich gesagt.
Würdest du dann sagen, dass sich eine Vorbereitung unterscheidet, wenn du mit einem fremden Chor arbeitest oder mit einem Chor, den du schon kennst? Oder ist die Vorbereitung für dich ja immer gleich?
Das ist auf jeden Fall ein Unterschied, ganz klar. Weil ich, wenn ich etwas für das VCL vorbereite, dann weiß ich, was sie können und was die nicht so gut können. Und dann weiß ich selber schon in der Vorbereitung, wo die meine Hilfe brauchen. Wenn ich mit einem Chor arbeite, den ich nicht kenne, oder mit einem Ensemble, das ich nicht kenne, dann weiß ich nicht, wie gut die sind. Dann weiß ich nicht, wie gut die vorbereitet sind. Ich kann zwar mir anhören, wie die auf der CD klingen, aber ich habe ja diesen ganzen Probenprozess vorher nicht in meinem Kopf. Das heißt, ich muss mich deutlich umfangreicher vorbereiten für ein Ensemble, das ich nicht kenne.
Ja.
Ich weiß, ich kenne auch deren Dynamik noch nicht. Ich weiß nicht, worauf die anspringen. Ob die auf so technisches Proben anspringen oder auf eher so emotionales Proben oder ob die anspringen auf, ich erzähle irgendwelche Anekdoten und die finden, die sind dann emotional gecatcht so. Ob ich viel mit dem Klavier machen muss, ob ich mehr singen, vorsingen muss. Also das dadurch ist es viel umfangreicher und ich muss mich deutlich mehr vorbereiten.
Mhm. In deinem Lebenslauf habe ich gesehen, dass du ganz am Anfang in deinem Studium zuerst auf Lehramt Gesang und Geschichte studiert hast.
Ja.
Heißt das, Dirigieren war eigentlich gar nicht von Anfang an dein Plan A, oder?
Also, nee, mein Plan A war Medizin zu studieren.
Ah ja.
Und als das nicht hingehauen hat, habe ich mich kurzerhand für Schulmusik beworben, weil das irgendwie so ganz viele von meinen Bekannten gemacht haben. Und da hatte ich mich auch erst auf Bio und Musik beworben und habe das auch bekommen und habe mich dann aber kurzerhand umentschieden, weil es nur so wenig Bio-Plätze gab und ich dachte, na, ich studiere ja eh nochmal Medizin. Dann kann ich jetzt erstmal Geschichte lernen. Und dann habe ich angefangen, dort zu studieren und Chorleitung war für mich immer, dass ich dachte, das schaffe ich eh nicht. Also ich habe sehr gerne im Chor gesungen, sehr viel in Chören gesungen, aber mein Eindruck war immer, dass man dafür genial sein muss und dass ich das nicht bin. Und dann habe ich im Schulmusikstudium eben meine ersten Berührungspunkte mit Chorleitung gehabt. Und nach meiner ersten Choreinstudierung, die ich in Schulmusik machen musste, ist meine Dozentin auf mich zugekommen und hat gesagt, also sie hatte auch überhaupt keine Zeit, sie ist nur so an mir vorbeigelaufen. Sagt, du bist schweinebegabt und ist sie weitergelaufen. Und dachte ich, ach so, okay, na gut. Ja, dann kann ich es ja doch vielleicht mal probieren. Und dann habe ich mich ein Jahr später auch mit ihrer Hilfe eben für Dirigieren beworben. Auch weil ich in der Zeit schon so enttäuscht war von dem pädagogischen Anteil in der Schulmusik, dass ich dann entschieden habe, in der Schulmusik kann es für mich nicht weitergehen. Und dann habe ich mich für Dirigieren beworben an einer Musikhochschule. Und die habe ich genommen. Und dann war das alles. Also, habe ich Dirigieren studiert.
Und der Plan mit Medizinstudium, ist das noch aktuell oder ist das jetzt dann endgültig verworfen?
Ich glaube, das ist nie endgültig verworfen. Ich habe immer wieder mal darüber nachgedacht, ob ich noch ein Zweitstudium mache, nachdem ich ja dann auch noch Gesang studiert habe. Aber ich habe es nicht, also nein, also ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich die Musik aufgeben kann.
Ja. Was hilft dir denn nach so einem, du hast vorhin erzählt, dass du im November recht viel machen durftest und recht viel unterwegs warst, was hilft dir denn nach so einem richtig anstrengenden Probe- und Auftrittstag, um auf andere Gedanken zu kommen? Hast du da irgendeine Strategie, die du da anwendest jedes Mal?
Also ich lebe hier in einem familiären Kontext. Ich lebe mit zwei 11-jährigen Mädchen zusammen und meinem Freund. Und dort fangen wir gerne an mit Spielen. Also Spielen zum Beispiel hilft mir sehr. Bevor ich an Corona erkrankt war letztes Jahr, bin ich wie irre joggen gegangen. Das kann ich jetzt nicht mehr.
Hast du dieses Long-Covid-Syndrom oder ist es, oder?
Ja, wahrscheinlich habe ich das. Okay. Zumindest kann ich seitdem nicht mehr richtig joggen gehen. Also ich fange jetzt langsam wieder an und das hilft mir auch sehr. Was mir wirklich hilft, ist, wenn ich selber singe. Also wenn ich selber wieder ins Gesang üben gehe und quasi mit mir selber musiziere, das hilft mir auch sehr. Spaziergänge.
Entspannende Sachen. Aber heißt das dann, dass du, um ganz kurz dann zurückzukommen auf die Vorbereitung für jetzt Konzerte mit deinen Projekten, heißt das dann, dass du in der Vorbereitung gar nicht immer selber aktiv singst, um dich auf eine Probe vorzubereiten oder auf ein Konzert? Ich habe nämlich gelesen, du hast diesen wunderschönen Blog gehabt, diese innere Winterreise, und also völlig fasziniert, mega schön geschrieben von euch beiden. Und da hast du ich habe im dritten oder im zweiten Blog geschrieben, an einer Stelle, wo es auch so ein bisschen darum ging, wie du dich darauf vorbereitest, auf die Winterreise, dass du dir die Stellen rausnimmst, ans Klavier gehst, selber singst, harmonisierst und so. Also ist das aktive Singen gar nicht zwangsläufig Teil deiner Vorbereitung für ein Konzert?
Also wenn ich mich auf Konzert vorbereite, sitze ich eigentlich immer an meinem Flügel. Der Haupt, den ich auch mal blicke, wenn ich so nach rechts gucke. Der im Moment erstaunlich aufgeräumt ist. Normalerweise liegen da überall so solche Riesenstapel, wie man das kennt, an Notenbergen. Und ich arbeite eigentlich den ganzen Tag am Flügel. Also ich sitze da und spiele die Sachen. Ich singe dazu auch, aber nicht so singen, wenn ich mich hinstelle und meine Notenständer hochmache und dann so richtig singe, sondern ich singe halt vor mich hin und übe die Töne und übe so verschiedene Stimmkombinationen. Auch mal irgendwie alles spielen und nicht die Stimme, die ich singe und solche Sachen. Genau.
Das heißt, das aktive Singen zum Entspannen ist dann was du wirklich machst, um für dich runterzukommen. Dann stellst du dich hin und singst dann für dich so.
Und auch nur Sachen, die ich nicht brauche.
Okay. hast du dann auch einen bewusst gewählten freien Tag in der Woche, wo du sagst, okay, da geht gar nichts, das ist mein Heiligtag? Nee. Du arbeitest jeden Tag?
Ja.
Ja,
gut. Es ist, glaube ich, nicht alles nur konstruktives Leben und konstruktives Üben. Es ist, glaube ich, hat auch destruktive Anteile.
Absolut, ja. aber wie schaffst du es dann, da die Waage zu halten?
Also wenn du jetzt meine Familie fragen würdest, dann würden die sagen, das tue ich nicht.
Und wenn ich dich fragen würde?
Im Moment schaffen das die Lockdowns tatsächlich. Dadurch, dass wir jetzt ja irgendwie mal ein halbes Jahr arbeiten dürfen und dann ein halbes Jahr wieder nicht, gefühlt. Mhm. Schaffe ich das in der Zeit, wo ein Lockdown ist, wieder zur Ruhe zu kommen. Ich habe mir angewöhnt, 2 Wochen am Stück im Sommer Urlaub zu machen, ohne zu arbeiten. Es gibt so Zeiten, da merke ich dann, dass ich so innerlich so ein bisschen wie so aufgerieben bin und dann sehr schnell wütend werde oder so. Also wenn ich so emotional instabil werde, kann man fast sagen, dann merke ich schon, dass da jemand hämmert und sagt, ey, mach mal Pause, ich will was anderes machen. Und dann schaffe ich das schon, mich abzugrenzen und mal irgendwie so einen Tag auf dem Sofa zu verbringen oder mal rauszugehen und mit jemandem spazieren zu gehen oder so. Das kriege ich dann schon in der Regel hin. Oder mich mit meinem besten Freund treffen, mit dem ich die innere Winterreise geschrieben habe, der selbst Pianist ist, Jazzpianist, und dann musizieren wir zusammen. Das zum Beispiel geht auch.
Mhm. Ja, ist auf jeden Fall schwierig, glaube ich. Ne? Insgesamt so als Selbstständige oder als Selbstständiger für sich so einen Alltag zu strukturieren und auch dann früh genug zu merken, okay, jetzt ist irgendwie auch dann Feierabend für heute und das ist so mein Rhythmus, den ich habe. Und wie du beschreibst, das wahrscheinlich gerade aktuell durch den Lockdown ist man so ein bisschen gezwungen, so einen Rhythmus einzuhalten, aber der dann von außen gegeben ist und nicht von einem selber kommt. Und glaube ich, für sich so einen Rhythmus zu finden, der funktioniert, wahrscheinlich auch irgendwie eine Aufgabe, die viel Zeit braucht. Bei mir zum Beispiel merke ich auch, dass es häufig wechselt und dass mir es schwerfällt, ab und zu diesen Rhythmus, den ich gern hätte, durchzuhalten, auch dann aufgrund äußerer Einflüsse.
Was hättest du gern für einen Rhythmus?
Tatsächlich hätte ich gern öfter so fixe Zeiten, dass ich sage, okay, ich habe, von morgens, weiß ich nicht, keine Ahnung, 9 bis 1 Zeit zum Üben, dann nachmittags nochmal. Ich habe einen Proberaum, den ich mir teile mit anderen Musikern. Und das ist halt schwer, muss man sich ein bisschen absprechen. Und dann ist es halt immer so ein bisschen gucken, okay, wer geht morgens in den Überraum und wer geht nachmittags in den Überraum. Und dann muss man ein bisschen gucken, wann dann Zeit fällt. Und dann halt, ich unterrichte noch in der Musikschule nebenbei. Dass man die Zeiten dann koordiniert, dass man da so ein bisschen guckt. Und genau, da würde ich mir, also mein Traumbeispiel wäre quasi morgens mit Üben anfangen und dann irgendwann nachmittags zu sagen, okay, jetzt mache ich dann, weiß ich nicht, die Büroarbeiten, die anfallen oder gehe dann in eine Probe oder spiele abends ein Konzert. Aber das ist so ein Wunschding, dass man immer morgens mit Üben anfangen kann.
Ja, das ist schwierig, ne? Also so eine Struktur, die andere ja durch diese Bürozeiten kriegen, für sich selber zu gewinnen. Ich habe auch über die Jahre jetzt festgestellt, die ich mit dieser Freiheit irgendwie konfrontiert bin, dass ich das gar nicht mehr so brauche.
Die festen Zeiten, meinst du?
Ja, ich brauche das gar nicht mehr so. Also ich merke richtig, wie ich mich total daran gewöhnt habe. Also es ist auch immer eine Frage der Selbstdisziplin natürlich. Aber ich habe mich so daran gewöhnt, dass ich auch relativ kurzfristig sagen kann, okay, ja, du willst um 10 joggen gehen, kein Problem, ich hänge mich dran. Und dann komme ich wieder und mache halt weiter, also mein Zeug, ne? Ich finde es eigentlich total toll, dass ich das so spontan alles fügen kann und regeln kann und dass ich irgendwie immer zu Sachen Ja sagen kann.
Absolut, ich mag diese Freiheit auch, also auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ist natürlich auch Freiheit immer eine große Verantwortung. Und wie du gerade selber sagst, ne, so diese Selbstdisziplin zu haben, vielleicht fehlt es mir da in schlechten Wochen einfach manchmal ein bisschen.
Aber ich meine, das finde ich irgendwie ganz schön, weil da kann man ja auch sagen, das gehört irgendwie auch dazu, dass man solche schlechten Wochen hat. Ich meine, das ist ja ein kreativer Beruf, den wir ja ausführen. Und wenn wir uns nicht den Raum geben würden für die schlechten Phasen, wie soll das dann funktionieren? Also man Absolut, braucht halt ja. Freiheit zum Denken und entfalten,
würde ich sagen. Ja. Absolut, auf jeden Fall. Das ist auch eine ganz schöne Überleitung auf jeden Fall gerade. Ich habe nämlich, wo du, das ist schon die zweite für heute übrigens, wo du gerade vorhin deinen besten Freund Philipp Frischkorn, den Jazzpianisten, angesprochen hattest. Ich habe in dem Blog auch ein wunderschönes Zitat gefunden, was über deinem Badezimmerspiegel hängt. Ich würde das mal ganz kurz einmal vorlesen. Erwäge die Möglichkeit, dass die Vollkommenheit in der Unvollkommenheit liegt. Das spielt ja gerade so ein bisschen das wieder, wovon wir es gerade hatten, diesen Umgang mit schlechten Wochen. Und du hast dann weitergeschrieben, dass du manchmal das schlechte Gefühl von Unzulänglichkeit hast. Hast du da inzwischen einen Weg gefunden, mit dieser Unsicherheit umzugehen?
Das ist eine sehr persönliche Frage. Ich habe das total vergessen, dass ich diesen Spruch da reingeschrieben habe. Ich sollte die innere Winterreise mal wieder lesen, vielleicht. Mit Unzulänglichkeiten umzugehen. Also ich habe das Gefühl, ich arbeite den ganzen Tag daran, meine Unzulänglichkeiten auszubügeln. Also ich kann diese Unvollkommenheit offensichtlich für mich noch nicht ganz annehmen und denke auch, dass das eine Lebensaufgabe ist. Und ich glaube, dass es auch vielen so geht, dass es eine Lebensaufgabe ist, sich den ganzen Tag damit zu beschäftigen, was man noch nicht kann, um dann hoffentlich immer mehr daran zu wachsen und hoffentlich Dinge schneller zu können. Vielleicht ist das so. Ich merze meine Unzulänglichkeiten zum Beispiel darüber aus, dass ich sehr, sehr viel lese und mich informiere und ja, musikalische Phänomene erforsche oder KomponistInnen erforsche. Auf eine Art und Weise, wo ich merke, das gibt mir Sicherheit, weil dann kann, ich hatte so eine Situation, da hat ein Dirigent, der ist Anfang 60, super erfolgreich, fantastischer Typ, ganz toller Probemensch und super Musiker, und der hat mit mir angefangen, über Bach zu diskutieren, und das war in einer Zeit, wo ich kurz vor meiner Regel stand, kurz vor meiner Menstruation, und da bin ich immer unzulänglicher als sonst, sagen kann. Also ich bin vielleicht ein bisschen emotionaler als sonst, und der fing dann an, mit mir darüber zu reden, und ich habe gar nicht so richtig verstanden, warum er das jetzt so scheiße fand, was ich da für eine Interpretation hatte. Und dann hat er irgendwann nur noch so auf mich eingeredet, mit so einem Monolog, der Dialog fiel wirklich aus, und hat mir anhand verschiedener Kompositionen von Johann Sebastian Bach deutlich gemacht, dass das, wie ich das sehe, undurchdacht ist. Dass es nur gefühlt, aber nicht so, wie es gemeint ist, in seinen Augen. Und ich habe danach gedacht, also ich fing dann an zu weinen, vor einem Rundfunkchor. Und ich habe danach gedacht, ja, irgendwie tat mir das gut, das zu hören, dass er mir so vor Augen geführt hat, dass ich so wenig weiß. Es hat mir den Impuls gegeben, sehr viel mehr wissen zu wollen. Es hat mir den Impuls gegeben, wenn ich Interpretationen habe, die immer begründen zu können. Also nicht nur durchs Lesen, sondern auch natürlich emotional. Also aber eben eine Verknüpfung zwischen beiden herzustellen. Und es hat mir aber gleichzeitig auch gezeigt, dass ich noch einen sehr langen Weg gehen werde, wo ich für mich, und da sind wir bei diesen Unzulänglichkeiten, die ich mir selbst auch verzeihen möchte, gemerkt habe, dass ich mit, damals war ich glaube ich 27 oder so, mit Ende 20 eben noch nicht Dinge so wissen kann, wie ich sie hoffentlich mit 60 weiß, weil ich einfach nur eine begrenzte Zeit habe, in der ich mich habe informieren können, in der ich habe lernen und üben können. Und ich freue mich darauf, mit Anfang 60 irgendjemanden anzuschnauzen dafür, dass er sich nicht informiert hat. Hoffentlich. Nein, ich weiß nicht, ob ich der Typ dafür bin, jemanden so fertig zu machen. Aber vielleicht werde ich das mit 60 sein, weiß ich nicht. Aber ich habe so gedacht, irgendwie, ich glaube, mit 60 möchte ich auch so informiert sein.
Das ist auf jeden Fall ein schönes Ziel, auf jeden Fall, von sich zu sagen, mit 60 bin ich dann die weise Greisin, die dann im Schaukelstuhl sitzt und den Leuten über Bach was zu erzählen hat. Das heißt, deine Methode, damit umzugehen, ist quasi proaktiv, dich so viel zu informieren, wie es geht und quasi über ein möglichst breites Spektrum einfach alles zu wissen. Aber es bezieht wahrscheinlich genau, sich nur auf die Musik, oder? Sorry.
Ich konzentriere mich, was? Sag
nochmal. Das bezieht sich dann wahrscheinlich nur auf die Musik, ne?
Und nicht auf Alltagswissen.
Also allgemein einfach, dass du sagst, wenn du sagst, du liest sehr viel, das ist dann wahrscheinlich immer ein Lesen für Biografien von MusikerInnen oder, ja, weiß ich nicht, Zeitgeschehnisse, ja, für so Kontexte einzuordnen und sowas, ne?
Mhm, genau.
Okay. Aber hast du manchmal auch dann das Gefühl, so dieses typische Hochstapler-Syndrom zu haben, dass es also irgendwie... Es braucht nur wie diesen einen Dirigenten, der mich dann einfach vorführt und merkt, dann platzt die Blase kurz für einen halben Tag und alle merken, okay, ich bluff da nur, oder würdest du sagen, okay, die Phase ist vorbei inzwischen?
Also es hat sich innerlich bei mir schon gesetzt, dass ich weiß, dass ich sehr viel kann und dass ich auf sehr viel zurückgreifen kann. Also so an Know-how, an Fertigkeiten, an immer ein gewisses Level von ich kann Dinge hören. Aber dass mich irgendjemand mal ertappt dabei, dass ich eigentlich nichts kann, ja, davor habe ich immer Angst. Natürlich. Aber es ist nicht, also diese Tiefste, wo ich das Gefühl habe, das war früher schon richtig viel, als ich angefangen habe mit Dirigieren, da hatte ich viel öfter das Gefühl, ich weiß nicht, ich schwimme hier, ich weiß nicht, wohin mit mir, ich kann das alles überhaupt nicht. Das wird weniger.
Mhm. Wie bist du denn in der Zeit im Vergleich zu heute mit Fehlern umgegangen?
Also ich erinnere mich an ganz viele sehr lange Gespräche mit Freundinnen, die bei mir zum Beispiel im Chor gesungen haben oder so, wo ich mich bis morgens um 2 oder so nach so einer Probe mit denen in der Kälte darüber unterhalten habe. Tränen überströmtes Gesicht, vollkommen so ein Nervenbündel. Ja, ich habe mir vor allem viel Feedback geholt von anderen.
Mhm. Ja, ich glaube tatsächlich, das ist was sehr stark unterschätzt wird, gutes Feedback geben zu können und dann auf der anderen Seite auch gutes Feedback anzunehmen. Und das ist ja umso schöner, dass du in deinem Bekanntenkreis und auch da in deinem beruflichen Umfeld Personen um dich herum hast, die dir so ein Feedback spiegeln können und und dich da auf dem Weg unterstützen können. Beziehungsweise in dem Fall ja sogar unterstützt haben bisher.
Mhm, voll. Bin ich auch.
Du hast gerade vorher den Dirigenten, ohne jetzt ganz groß auf dem rumzuhacken, angesprochen. Das ist eigentlich ein ganz schönes Stichwort für ein Thema, was mich jetzt in der Vorbereitung sehr stark beschäftigt hat. Ich habe einen Podcast gehört mit Simone Young, der australischen Dirigentin, und die hat da in einem Gespräch was gesagt, und zwar, wenn Dirigentinnen zu ihr kommen mit der Fragestellung, wie setze ich mich durch als Frau, als Dirigentin in dieser Männerdomäne? Ich habe, glaube ich, gelesen, es ist eine Zahl von 2017, dass in den 130 Profiorchestern in Deutschland damals, glaube ich, 3 Dirigentinnen nur am Pult standen. Also es ist ein verschwindend geringer Anteil, wohingegen ja in Orchestern, zumindest bei den Streichern, der Anteil an Frauen inzwischen ja deutlich größer ist als der Männer. Hast du das Gefühl, dass die Rolle der Frau jetzt durch diesen Wahrnehmungsbias, dass in Orchestern ja de facto viele Frauen sitzen, aber am Pult halt nicht, dass die Rolle der Frau in der Musikwelt gleichberechtigt ist und dass die Aussage von Simone Young damit irgendwie so eigentlich dann, also kann man so stehen lassen, oder würdest du dir mehr Support wünschen von so Protagonistinnen wie ihr?
Was ist die Aussage von Simone Young? Das habe ich.
Sorry, das war ein sehr langer Kontext für die Frage. Sie hat gemeint, auf die Frage hin, wenn junge Dirigentinnen zu ihr kommen, mit der Fragestellung, wie setze ich mich durch in dieser Männerdomäne dirigieren, dass sie zu ihr sagt, okay, dann geh, da ist die Tür auf diese Fragen, da helfe ich euch nicht weiter. Ich kann euch helfen, wie ihr Werke vorbereitet und an Proben rangeht und sowas, aber auf die Frage, da reagiere ich nicht.
Ja, ich glaube, so setzt sie sich durch. Also ich höre immer wieder Beispiele, ich selbst, ehrlich gesagt, merke das gar nicht so. Habe auch in der Vergangenheit öfter schon gemerkt, dass ich aus diesem Prinzip Frau-Mann irgendwie so ein bisschen rausgenommen werde, wo ich denke, Gott sei Dank.
Aber kannst du erklären, warum das so ist?
Vielleicht liegt es an den kurzen Haaren. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich würde auch sagen, dass es nicht... Also ich habe das in den Proben nicht, aber ich glaube, dass ich schon strukturell benachteiligt bin als Frau. Und ich höre auch immer wieder von Situationen. Ich war jetzt vor kurzem mit einem Rundfunkchorsänger spazieren und der hat dann erzählt von so einer Situation. Da war eine fantastische Dirigentin und er fand die fantastisch, die war wohl einfach nur großartig. Ja? Solche Leute gibt es ja, die sind einfach super. Und die kann wohl gut dirigieren, kann gut hören, gut proben, alles kann die gut. Und er hat gesagt, seine Kollegen saßen da hinten, die sind halt teilweise dann auch schon Anfang 60, also, ne? So die Leute, die jetzt dann bald irgendwie in Rente gehen und auch im Orchester. Und er hat das dann erlebt, wie sie einfach ihr nicht zugehört haben, wie sie sich zwischendurch unterhalten haben oder gesagt haben, ey, was die da vorne sagt, was soll denn das und so. Und die hat wohl nach dem Projekt dann gesagt, das ist mein letztes Projekt mit ihnen. Und ich habe gedacht, ich kann es mir richtig gut vorstellen. Also es gibt einfach solche scheiße Leute. Also wo man sich dann auch denkt, wir können doch nicht über Gleichberechtigung reden. Und solche Sätze fallen bei professionellen, also akademischen Rundfunkeinrichtungen, die von uns allen gezahlt werden, ja. Also ich finde das wirklich, das hat mich richtig traurig gemacht, dass es das noch gibt. Also ich selber kriege das Gott sei Dank überhaupt nicht mit, aber ich glaube, das passiert.
Und aber würdest du dann sagen, das ist so ein Generationengefälle auch dann, dass unsere Generation da viel mehr Bewusstsein hat, dass es irgendwie einfach alles gleich ist und in den Generationen, wie du gerade beschreibst, die dann jetzt demnächst bald in Rente gehen, dass da noch so dieses Bild herrscht, okay, am Pult, da hat ein Mann zu stehen?
Ist das eine Generationsfrage? Ja, ich glaube schon, dass es auch eine Generationsfrage ist. Also wenn dieser Rundfunkchorsänger sagt, also er sieht das ja schon zum Beispiel gar nicht so, aber er fällt auch nicht in den Normbereich. Aber er sagt auch, seine Kollegen, die da jetzt so gerade aus der Hochschule kommen, irgendwie so 30, 35 sind, die würden nie sowas sagen. Und ich glaube schon, dass die Generation, die jetzt heranwächst, sich gar nicht traut, sowas zu sagen. Und diese Dreistigkeit vielleicht etwas ist, was öfter zu finden ist in älteren Generationen. Aber auch nicht bei allen. Also, das weiß ich ja. Ich kenne super viele Gegenbeispiele. Mhm.
Und sich trauen heißt noch lange nicht dann, dass man es nicht dann doch im stillen Kämmerchen dann doch vielleicht sogar denkt und sagt, ah, okay, wäre es doch cooler gewesen, hätte ein Mann vorne gestanden. Ne?
Ja, also ich will ja gar nicht zu negativ drauf gucken, weil ich glaube, es gibt Leute, die denken so und ich glaube, es gibt ganz viele, die denken nicht so. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch wirklich immer mehr gibt, die nicht so denken und die das auch anders sehen. Und sich darauf so krass zu konzentrieren, ist, glaube ich, jetzt auch nicht der richtige Weg. Ich persönlich merke, dass ich in der Arbeit, wenn ich mit einem Ensemble arbeite, mich gar nicht in die Richtung diskriminiert fühle. Also in dem Moment, wo ich dort schon stehe und diese Strukturdiskriminierung bereits übergangen habe quasi, in dem Moment fühle ich mich nicht diskriminiert. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich mich mehr durchsetzen muss oder so. Überhaupt nicht. Mhm. Das muss ich ganz klar sagen.
Ja, aber es ist auch cool vielleicht, wenn es dann wirklich so ein Generationenwechsel stattfindet gerade und dann vielleicht in 10, 20 Jahren das dann wirklich zum Alltag gehört, dass genauso gleichberechtigt Frauen vor Orchestern und Chören stehen können wie Männer jetzt die ganzen letzten Jahre.
Ja, vielleicht. Also es braucht auf jeden Fall Vorbilder und das ist ein ganz schöner Ansporn, dran zu bleiben.
Ja, aber hast du dann auch also speziell weiblich gewählte Vorbilderinnen?
Ich habe nicht so viele Vorbilder. Also, ich habe ganz viele, die ich fantastisch finde.
Aber ist ja auch, also ist ja auch eine Art Vorbild quasi. Also Vorbild ist vielleicht auch ein sehr großes Wort und ein sehr, sehr hochgestochen. Also hast du dann auf jeden Fall auch dann weibliche Protagonistinnen, die du so gut findest, dass du sagst, okay, dass da die drei, vier Frauen, das wären so, die haben verkörpern alle Eigenschaften, alle verschiedenen Eigenschaften, die ich irgendwie auch gern bei mir wiederfinden würde in 10 Jahren. Und bist vielleicht selber für junge Dirigentinnen eine Person, die irgendwie sagt, ah, so wie Franziska Kuba möchte ich auch mal sein irgendwann.
Genau.
Man weiß es ja nicht.
Ja, ich weiß nicht, ich scheue mich davor, das zu sagen, weil also ich kenne ganz viele richtig gute weibliche Dirigentinnen. Ich kenne auch richtig viele richtig gute männliche Dirigenten. Und vielleicht auch welche, die dazwischen liegen. Wobei, ehrlich gesagt, kenne ich da niemanden, von dem ich das jetzt so. Also ich wollte nur binär. aber ich, das mit diesen Vorbildern, das schreckt mich ab, weil ich habe jetzt nicht so Vorbilder, wo ich denke, so will ich sein. Mhm. Das habe ich nicht.
Ja. Ja. Also ist auch, also wie gesagt, ich glaube, es ist wahrscheinlich meinen wir das Gleiche, würden es nur beide verschieden irgendwie artikulieren. Ja. Zum Abschluss. Wir haben gestartet mit 3 schnelleren Fragen. Zum Abschluss habe ich noch 2 ebenfalls schnellere Fragen. Und zwar wäre das erste, was lernst oder übst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Darf auch gerne nicht musikalisch sein.
Singen. und Klavier spielen.
Also auf jeden Fall was Berufliches in beiden Fällen.
Weil du gerade fragst, was ich übe. Was ich noch nicht
ja, so oder kann. Lernst. Also weiß ich nicht, vielleicht lernst du auch gerade irgendeine Sprache, weil jetzt Lockdown ist und du ganz viel Zeit hast und denkst ja so, warum nicht Schwedisch lernen oder sowas, keine Ahnung.
Also ja, okay, insofern, ich sitze an einer Dissertation und das kann ich nicht so gut.
Okay. Für was promovierst du?
Ich bin noch nicht in irgendeinem Verfahren aufgenommen worden, aber ich sitze in einem Kolloquium, das ist in Freiburg. Und dort sitze ich gerade quasi an dem Antrag, dass ich in ein Verfahren aufgenommen werde zum Thema Fachmethodik Chordirigieren.
Ah, cool. Sehr spannend.
Und das wäre eine qualitative, empirische Forschungsarbeit. Und das kann ich noch nicht so gut. Da bin ich sehr schlecht drin, glaube ich. Aber ich übe.
Das ist auch auf jeden Fall ein großes Vorhaben dann auch, ne?
Mhm, ja, genau.
Ich drücke schon mal die Daumen auf jeden Fall, dass es funktioniert dann demnächst.
Ja, danke. Das hoffe ich auch.
Und letzte Frage dann. Welchen Tipp würdest du deinem jungen Erstsemester Musikstudenten ich gerne mitgeben, von dem du damals froh gewesen wärst, hätte dir den jemand gegeben?
Kochen alle mit Wasser. Und man muss sich nicht so fertig machen lassen. Ja.
Das ist schön,
das
ja.
Das hätte ich noch gebraucht.
Ja, cool. Das war's schon. Das war schon die Runde. Vielen Dank dir.
Danke.
Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und natürlich auch nochmal ein ganz großer Dank an Franziska. Wie versprochen, folgt gleich noch unser Off-the-Record-Talk. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit mit dem Gespräch und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir schreibt, wie euch das Gespräch gefallen hat. Wenn ihr neugierig geworden seid auf noch mehr Einblicke in den Überalltag von anderen MusikerInnen oder ihr gerne meine Arbeit unterstützen möchtet, dann schaut vorbei auf dem Blog unter www.what-is-practice.de. Die nächste Folge ist übrigens auch schon aufgezeichnet. Zu Gast ist Peter Leib, den viele bestimmt durch Ernst Hutter und die Egerländer Musikanten oder die Urban Brass Band Moog Mama kennen. Mit ihm habe ich mich viel über Motivation und mentales Training unterhalten. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit unserem Off-the-Record-Talk von Franziska Kuba. Ciao und bis ganz bald wieder.
Ich merke richtig, wie ich so beschäftigt bin mit dieser Sache mit den Frauen. Also so ausführlich habe ich darauf noch nie geantwortet. Mhm. Und ich hätte ungern, dass das so frustriert ist, weil so fühlt es sich nicht an. Also es sind immer so, wenn man so in die einzelnen Themen reingeht und sich das so anguckt, was da passiert teilweise, dann frustriert einen das richtig doll. Aber es ist nicht dauerbeherrschend, dieses Thema. Überhaupt nicht. Und es ist auch für mich überhaupt keine Begründung dafür, also es wäre keine Ausrede für mich, dass bestimmte Dinge nicht funktionieren. Mhm. Für mich persönlich. Also im Sinne von, dass man irgendwo noch nicht hinkommt, nur weil man eine Frau ist.
Ja. Das heißt, du siehst es gar nicht so schwarzmalerisch, wie quasi dann die nackten Zahlen es dann so wiedergeben, oder was meinst du?
Ja, oder anders, ich persönlich merke es gar nicht so viel, aber ich werde immer wieder darauf angesprochen. Und wenn ich diese Geschichten höre, dann merke ich, was tatsächlich auch passiert, was ich gar nicht mitkriege. Ne? Oder dieses Zeichen von, ich meine, wir haben, ich glaube, durchzählen 6, glaube ich, Rundfunkhöre in Deutschland. Mhm. Und jeder einzelne Rundfunkchor hatte noch keine Chefdirigentin. Das finde ich schon bemerkenswert. Mhm. Dabei haben wir fantastische Dirigentinnen. Also die jetzt 10, 15, 20 Jahre älter sind als ich. Die etwas richtig, richtig krass sind. Und ob es daran liegt, dass die gefragt werden, die wollen nicht, oder dass sie gar nicht erst gefragt werden, das ist ja, sind noch mal zwei Paar Schuhe, aber die Atmosphäre im Profikorbereich für Frauen ist so niederschmetternd. Das finde ich echt brutal. Zumindest, wenn man sich die Zahlen anguckt. Genau. Mhm. Was da im Hintergrund passiert, kriege ich ja gar nicht mit. Das weiß ich ja nicht.
Ja, ja. Da gibt es ganz spannend, das habe ich in der Vorbereitung gesehen, jetzt gar nicht auf dich in der Vorbereitung. Ich habe vor ein paar Tagen war ein Interview in der Zeit drin, also das ist schon länger, ich habe es nur gelesen vor ein paar Tagen, mit der Sängerin, der Mezzosopranistin Elisabeth Kuhlmann, die ja letztes Jahr, glaube ich, ihren Rücktritt gefeiert, das ist das falsche Wort, aber die quasi ihren Rücktritt quasi vollzogen hat aus der Musikwelt. Und die hat bei YouTube einen Blog, Videoblog, What's Oprah Doc, wo sie auch über strukturelle Missstände in der Klassikwelt spricht. Und das war erschreckend, das zu sehen, wie groß dieses Fass dann nochmal ist. Auch dann,
Im Theater, das ist noch krasser, ja.
Ja.
Ja,
und ich habe dann auch gelesen in der Vorbereitung, was du gerade so schön beschrieben hast, dass die nackten Zahlen das wiedergeben und dein Gefühl aber ja gerade nicht so ist und du trotzdem halt super oft angesprochen bist drauf. Das ist ja auch, glaube ich, immer zwei Seiten der Medaille, dass auch die Presse sich natürlich auf diese nackten Zahlen stürzt und natürlich auch, dass so ein bisschen diese Wahrnehmung befeuert, auch dahingehend, dass sie sagt, okay, die nackten Zahlen spiegeln das wieder und bereiten dieses Thema so ein bisschen, wohingegen, dass niemand drüber schreibt, dass die Wahrnehmung vielleicht von jungen Dirigentinnen eine ganz andere inzwischen ist, obwohl es diese Missstände und diese schlechten Zahlen gibt, aber dass vielleicht, dass es einen Wandel vollzieht und dass wahrscheinlich das gar nicht so immer im Fokus steht, wie jetzt zum Beispiel, es hatten nur 3 Dirigentinnen vor Orchestern stehen. Ich glaube, das ist eher so, dass man eher das Negative als Headline-Aufmacher nimmt, anstatt zu sagen, ah, okay, es wandelt sich gerade und es ist doch ein schöner Wandel gerade, der stattfindet.
Es passiert eben auch ganz viel, ne? Es ist noch nicht alles gleichberechtigt, aber es passiert ganz viel, ja, auf jeden Fall. Und für mich war das auch, als ich noch am Anfang meiner freiberuflichen Laufbahn war, hatte ich auch oft das Gefühl, dass das so ein Grund sein müsste, um dran zu bleiben. Also, dass man quasi irgendwann so in 20 Jahren Frauen Möglichkeiten geben kann. Mhm. Und die quasi mit, also so wie das ja oft ist, dass es sich quasi, dass man gleichgesinnten Plätze gibt, wenn man es irgendwann verteilen kann, so dass man quasi irgendwann in diese Generation reinwächst, wo man Frauen und Mädchen viel mehr Chancen geben kann.
Ja.
Aber es ist nicht alles schlecht. Ich habe auch einen Kollege, der hat vor 2, 3 Jahren haben wir darüber gesprochen, hat er mir immer vorgeworfen, ein Kollege, ein sehr guter Freund von mir, da haben wir darüber gesprochen und er hat immer gesagt, mach das doch nicht so groß, du redest ständig darüber, dann machst du es halt auch größer, als es ist. Und heute sitzt er vor mir und sagt, man kann es gar nicht groß genug machen. Also ich habe es jetzt erst richtig verstanden, dass man es gar nicht groß genug machen kann. Mhm. Und ich dachte, wie cool ist das denn? Also ich habe ihn davon nicht überzeugt. Das scheint ein Wandel zu sein, der auch gesellschaftlich passiert. Ja. Das finde ich cool. Also man merkt es schon, dass die Awareness viel größer ist.
Absolut, ja, auf jeden Fall. Aber auch, glaube ich, gar nicht nur aufs Dirigentinnen-Dasein bezogen und in die weibliche Rolle in der Musikbranche, sondern, glaube ich, generell einfach Frauen überall in Führungspositionen und in der Gesellschaft auch, ne? Dass sich das ändert.
Ja, auch in der Politik. Ich meine,
genau, ja.
Alleine dieses dass man sagen wir gleich viele weibliche Abgeordnete wie männliche, dass das überhaupt zum Thema gemacht wird. Ne? Das ist schon cool. Genau. Als nächster Schritt wäre dann quasi aus dieser binären Geschlechteridentität irgendwie rauszutreten. Aber da sprechen wir dann in 50 Jahren drüber.
Ich wollte gerade sagen, es ist ein weiter Weg, glaube ich, oder?
Ein weiter Weg, ja. Cool, nur wir haben sehr viel darüber gesprochen und ich habe so richtig gemerkt, wie meine Stimme immer so ein bisschen frustrierter wurde und irgendwie, das will ich gar nicht. Ich will mich dafür frustrieren.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.